Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU-Kommission hat ein weiteres Paket mit Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen, mittlerweile das sechste. Zentraler Punkt ist ein Ölembargo. Bis zum Jahresende sollen die Ölimporte aus Russland eingestellt werden. Für einige osteuropäische Staaten sind längere Übergangsfristen vorgesehen. Sie fordern aber noch weiteren Aufschub. Beschlossen werden kann das Embargo nur einstimmig von allen 27 Mitgliedstaaten.
Druzhba, übersetzt Freundschaft, heißt diese Ölpipeline, die seit den 60er Jahren die Ölfelder Tatarstans mit Ost- und Mitteleuropa verbindet. Doch mit der Freundschaft ist es seit Kriegsbeginn vorbei. Und demnächst auch mit den Öllieferungen, wenn es nach der EU-Kommission geht. Innerhalb von 6 Monaten soll es ein Einfuhrverbot für Rohöl und bis Jahresende dann für Ölprodukte geben. Und?
Wir haben Übergangsfristen, die manchmal auch den Staaten entgegenkommen, die noch abhängiger sind von Öl und die vor allen Dingen nicht so gute Möglichkeiten haben, alternative Anbieter zu finden.
Gemeint sind damit zum Beispiel die Slowakei und Ungarn, die erst ein Jahr später, Ende 2023, aussteigen müssten und trotzdem nicht zufrieden sind. Es mangelt uns nicht am politischen Willen, aber es scheitert an unserer geografischen Lage und der Infrastruktur. Wir brauchen deutlich längere Übergangsfristen, um mit der Situation klarzukommen. Das Sanktionspaket schlägt außerdem vor, den Ausschluss weiterer Banken vom Kommunikationssystem SWIFT, die Listung von 58 Russinnen und Russen und den Entzug von Sendelizenzen von 3 russischen Rundfunkanstalten. Die Bundesregierung trägt die neuen Sanktionspläne mit.
Die Übergangsfrist ist so ausreichend lang, dass wir alle Vorkehrungen treffen können, um Alternativen für russisches Öl in Deutschland zu schaffen.
Sanktionen können allerdings nur einstimmig beschlossen werden.
Das geplante Ölembargo stellt die viel gepriesene europäische Solidarität im Umgang mit Kriegsherr Putin auf eine harte Probe. Bisher ist es binnen 48 Stunden immer gelungen, alle für neue Sanktionen zu gewinnen. Doch weil es jetzt substanziell an die Energieversorgung einiger Länder geht, scheint es dieses Mal schwieriger zu werden.
Die russische Armee ist offenbar auf das Gelände des Azov-Stahlwerks in Mariupol vorgedrungen. Das sagt ein ukrainischer Parlamentsabgeordneter dem Sender Radio Free Europe. Außerdem greift Russland inzwischen wieder verstärkt Ziele im Westen der Ukraine an, etwa strategisch wichtige Eisenbahnlinien sowie Elektrizitätswerke in Lviv. Dorthin waren viele Menschen vor den Kämpfen im Osten geflüchtet.
Ein Umspannwerk in Flammen in Lviv im Westen der Ukraine. Bei Raketenangriffen wurden gleich 3 Elektroanlagen stark beschädigt. Es kam zu Stromausfällen. Im Verlauf der Nacht gab es mehrere Explosionen in der Stadt. Der Bürgermeister verurteilt die Angriffe.
Wir sind mittlerweile das größte Auffanglager für Flüchtlinge. Mehr als 200.000 Menschen halten sich hier auf.
Immer häufiger greift das russische Militär gezielt die ukrainische Infrastruktur an, auch um den Nachschub an Waffen zu verhindern. Beide Seiten melden massive Raketenangriffe auf ukrainische Eisenbahnanlagen und das Stromnetz. In Saporischschja sind mittlerweile mehr als 150 Gerettete aus dem Azov-Stahlwerk aus Mariupol angekommen. So auch Anna. Sie hat sich 65 Tage in den unterirdischen Bunkern des Stahlwerks versteckt. Ihr Sohn ist ein halbes Jahr alt. Im Keller war es wirklich manchmal so, dass ich mir gewünscht hätte, kein Baby zu haben. Ich war emotional am Ende. Manchmal hatte ich nicht einmal etwas zu essen für ihn. Nach Kiewer Angaben hat Russland 400.000 Tonnen Getreide aus den besetzten Gebieten der Ukraine abtransportieren lassen, wie diese Bilder zeigen sollen. Außerdem stehen Vorwürfe im Raum, dass Russland Hunderttausende von Menschen, darunter auch Kinder, in das eigene Staatsgebiet verschleppt hat. Die Bundesbeauftragte für Menschenrechte fordert Aufklärung.
Zwangsdeportationen und Verschleppungen stellen einen Bruch des Völkerrechts dar. Und ich fordere, dass der Internationale Strafgerichtshof auch dieses mit in seine Untersuchung einbezieht über Kriegsverbrechen, die begangen wurden in der Ukraine durch Russland. Das ist jetzt sehr zentral, um Klarheit in der Sache zu bekommen.
Nach Angaben Moskaus wurden bisher 1,1 Millionen Ukrainer und Ukrainerinnen nach Russland gebracht. Die ukrainische Regierung spricht von Verschleppung.
Die Bundesregierung hat der Ukraine weitere militärische Unterstützung zugesichert. Zum Abschluss der Kabinettsklausur in Meseberg sagte Kanzler Scholz, der russische Präsident Putin habe sich vollständig verrechnet. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine habe zu einer stärkeren Zusammenarbeit in der NATO und einer geeinten Europäischen Union geführt. Thema am zweiten Tag der Beratungen waren auch die Folgen der Sanktionen gegen Moskau.
Der Kanzler und sein Kabinett. Sie hatten heute viel zu besprechen auf Schloss Meseberg. Auch Tag 2 der Kabinettsklausur vor den Toren Berlins stand ganz unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und den daraus resultierenden Folgen für die Wirtschaft und die Gesellschaft in Deutschland. Kanzler Scholz attestierte dem russischen Präsidenten eine verhängnisvolle Fehlkalkulation beim Überfall auf die Ukraine.
Was er bekommt, ist eine stärkere NATO, ist die stärkere Organisation von Sicherheit auch an den östlichen Staaten des NATO-Gebietes. Was er bekommen hat, ist eine einige Europäische Union.
Um Deutschland weniger abhängig von russischen Gaslieferungen zu machen, will das Kabinett den Entwurf für ein Beschleunigungsgesetz zum Bau von Flüssiggasterminals bis Montag beschließen.
Das ist ein Gesetz, das die deutschen Genehmigungsstandards auf das Minimum, das europäisch notwendig ist, runterkürzt, sodass die Genehmigungen, die dann da die Länder für die LNG-Terminals und die Infrastruktur zu erteilen haben, in wenigen Wochen zu erteilen sind. Nicht in Monaten, nicht in Jahren.
Finanzminister Lindner brachte heute ein neues Instrument ins Spiel, um Sanktionen zum Beispiel gegen russische Oligarchen besser durchsetzen zu können.
Wir prüfen, ob diejenigen, die auf Sanktionslisten sind, gesetzlich verpflichtet werden können, ihre Vermögensgegenstände in Deutschland offenzulegen.
Nachdem es zuletzt häufiger in der Koalition geknirscht hatte, betonten die Akteure heute bei der Klausur im Grünen fast schon demonstrativ die gute Zusammenarbeit.
Enge Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Ukraine. Das vereinbarten Bundespräsident Steinmeier und der rumänische Staatspräsident Iohannis bei ihrem Treffen in Bukarest. Rumänien ist als Nachbarland der Ukraine ein wichtiger Partner an der NATO-Ostflanke. Beide Länder wollen zudem weitere Hilfen für das vom Krieg betroffene Moldau organisieren. Bundeskanzler Scholz will die Aufnahme der Westbalkanstaaten in die EU forcieren. Nach einem Treffen mit dem Premierminister des Kosovo Kurti in Berlin stellte er die Unterstützung der deutschen Regierung für einen EU-Beitritt in Aussicht. Kurti betonte die Fortschritte seines Landes, zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit. Anschließend traf sich Scholz mit Serbiens Präsident Vucic, um zwischen Serbien und dem Kosovo zu vermitteln. Serbien weigert sich bisher, die 2008 verkündete Unabhängigkeit seiner ehemaligen Provinz Kosovo anzuerkennen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen gegen den Innenminister von Baden-Württemberg Strobel eingeleitet. Hintergrund ist eine Affäre um Belästigungsvorwürfe gegen einen hochrangigen Polizisten des Landes. Strobel wird vorgeworfen, ein internes Anwaltsschreiben in der Affäre an einen Journalisten weitergegeben zu haben. Der CDU-Politiker hatte den Sachverhalt zwar im Innenausschuss des Landtags eingeräumt, sein Vorgehen aber verteidigt. Rücktrittsforderungen der Opposition wies Strobel zurück. Die Diskussion über das geplante 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hält an. Die Länder pochen auf eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes als vorgesehen. Das wurde zum Auftakt einer Konferenz der Verkehrsministerinnen und Minister in Bremen deutlich. Das Ticket soll ab Juni für 3 Monate bundesweit gelten und 9 Euro pro Monat kosten. Es ist Teil des Entlastungspakets der Regierung, um die hohen Energiekosten abzufedern.
Einer fehlte beim Gruppenfoto mit den Bremer Stadtmusikanten am Ende des ersten Tages der Verkehrsministerkonferenz. Bundesverkehrsminister Wissing kam erst später dazu. Dabei soll er doch die Antwort liefern, wie das geplante 9-Euro-Ticket finanziert werden soll.
Wir wollen, dass der Bund eben auch für die Finanzierung aufkommt des 9-Euro-Tickets, wenn er sich das ausdenkt. Wir begrüßen das, dass der ÖPNV damit auch nochmal gepusht werden soll. Aber wir erwarten dann auch, dass der Bund dann das finanziert.
Gelten soll das 9-Euro-Ticket deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Von Juni an soll es 3 Monate lang monatsweise verfügbar sein. Der Verkaufsstart ist in manchen Bundesländern schon ab Mitte Mai geplant. Die Buchung soll an den Verkaufsstellen, in der Bahn-App und auf der Internetseite www.besserweiter.de möglich sein. Die Länder fürchten Extrakosten von 1,2 Milliarden Euro, beispielsweise für Energie und Personal. Wer die zahlen soll, bislang ungeklärt. ÖPNV zum Beispiel sei Ländersache. Und der Bund habe sich ja schon bereit erklärt, den Ländern, die ca. 2,5 Milliarden Euro Kosten für ausgefallene Ticketeinnahmen zu ersetzen. So argumentiert Bundesverkehrsminister Wissing heute im ARD-Mittagsmagazin.
Die kriegen die Länder vollständig erstattet und zusätzlich noch 9 Euro pro Ticket, die sie vereinnahmen. Und die sonstigen Forderungen, die die Länder haben, die die Länderverkehrsminister haben, die müssen besprochen werden.
Der Fahrgastverband ProBahn bezweifelt, dass der Konzern eine große Angebotsnachfrage überhaupt stemmen könnte. Er befürchtet überfüllte Züge, Verspätungen und frustrierte Kunden.
Preismaßnahmen alleine reichen nicht. Das, was der ÖPNV dringend braucht, ist ein Ausbau der Kapazitäten.
Und nicht nur die Züge könnten überlastet sein. Auch aus den Tourismusregionen kommen Bedenken, ob sie den höheren Andrang bewältigen können.
In vielen Städten Deutschlands sind heute Kitas und die Ganztagsbetreuung an Schulen geschlossen geblieben. Tausende Beschäftigte beteiligten sich an Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Beschäftigten in Sozial- und Erziehungsberufen. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld, vor allem aber bessere Arbeitsbedingungen in der Branche.
Bildung statt Aufsicht und das schon im Kindergarten. Dafür brauche es Zeit und Personal. Doch genau daran mangele es zurzeit, so die streikenden Kita-Beschäftigten heute. Wie hier in München gingen in vielen Bundesländern Tausende auf die Straße.
Ich arbeite jetzt seit den letzten Tagen zum Beispiel allein in der Gruppe mit 24 Kindern. Das merkt man dann schon, wenn man abends dann nach Hause geht. Ja.
Es ist grundsätzlich so, dass mal abgesehen vom Finanziellen die Wertschätzung manchmal nicht da ist. Und immer noch so dieses Gerücht kursiert, Erzieherinnen spielen nur.
Wo sonst Kinder toben, war es heute still. Viele Kitas und Ganztagsschulen hatten nur eingeschränkt geöffnet oder blieben ganz geschlossen. Neben mehr Geld fordert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zusätzliche freie Tage als Ausgleich für Arbeit in der Freizeit.
Es geht darum, dass die Zeit, die die Beschäftigten heute zusätzlich erbringen müssen, weil zum Beispiel Vor- und Nachbereitungszeiten in die Freizeit verlegt werden müssen oder weil Personalmangel im großen Stil herrscht und zusätzliche Aufgaben, auch eine echte Entlastung erfolgt.
Die Arbeitgeberseite bezeichnet die Streiks als unverhältnismäßig. Freie Tage würden den Personalmangel zusätzlich verschärfen. Auch für ein Gehaltsplus sei der Spielraum begrenzt.
Und bei dem Thema mehr Geld vertreten wir die These, eine generelle Aufwertung für alle Bereiche kann und wird es nicht geben. Dafür fehlen uns einfach die finanziellen Mittel.
Doch falls es in der nächsten Verhandlungsrunde Mitte Mai zu keinem Durchbruch komme, so die Gewerkschaft, werde der Streik ausgeweitet.
Die US-Notenbank hat die Leitzinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Wie soeben bekannt wurde, steigt der wichtigste Zinssatz um 0,5 Prozentpunkt auf die neue Spanne von 0,75 bis 1%. Das ist die kräftigste Erhöhung seit Jahrzehnten. Deutschland hat mit dem heutigen Tag alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die unserem Land theoretisch in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Dies geht aus Berechnungen von Umweltschutzorganisationen hervor. Sie ermitteln zum Beispiel, ob intensiver gefischt wird, als sich die Bestände erholen, oder mehr Bäume gefällt werden, als nachwachsen. Dass der sogenannte Erdüberlastungstag 2022 so früh erreicht sei, verdeutliche, wie sehr wir über dem Limit leben, kritisierte der Worldwide Fund for Nature, WWF. Die Lottozahlen. 3, 4, 11, 31, 41, 49, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 5. Mai.
Im Süden und Osten Deutschlands bleibt es in feuchter Luft wechselhaft. Der Norden liegt weiterhin auf der sonnigeren Seite. Heute Nacht gibt's noch einige Schauer, anfangs auch Gewitter, im Nordwesten meist trocken und teilweise klar. Im Süden und zunächst auch im Osten morgen weitere Schauer, vor allem im Südosten später wieder Gewitter. Ein paar Schauer und einzelne Gewitter gibt's auch im Westen sonst, teils Wolken, teils Sonne, die im Norden auch länger scheinen kann. Im Osten und Süden heute Nacht um 10, im Norden unter klarem Himmel teilweise um 0 Grad. Morgen Werte von 13 bis 19, im Süden stellenweise um 20 Grad. Am Freitag eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, im Süden allerdings zeitweise Regen, zum Teil mit Blitz und Donner. Am Samstag wieder verbreitet wechselhaft, aber am Sonntag nur noch im Süden durchwachsen, sonst wird es oft sonnig.
Alina But meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Ärzte im Krieg, ukrainische Krankenhäuser am Limit und intellektuellen Streit, offene Briefe, Pro- und Kontra-Waffenlieferungen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.